ARD.
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben für eine GroKo gestimmt.
Ich erkenne da auch sehr viel CDU-Handschrift. Natürlich gibt es immer Punkte, wo man nicht ganz zufrieden ist, wo wir uns auch mehr gewünscht hätten.
Wenn nichts dazwischen kommt und die Mehrheiten stehen, könnte Deutschland am 6. Mai einen neuen Kanzler und damit eine neue Regierung haben. Friedrich Merz von der CDU dürfte das dann werden, wenn, ja, wenn die Mehrheiten eben stehen. Nicht erst seit CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag präsentiert haben, gab es immer wieder Kritik und Unmut, sowohl bei der Union als auch bei der SPD. Und wir schauen in dieser Spreepolitik-Ausgabe mal, wie denn so die Stimmung hier bei den beiden Parteien in Berlin und Brandenburg ist. Dazu sagt herzlich willkommen Thorsten Gabriel. Hallo. Ja, weil ich ja noch nicht in einem Alter bin, wo ich anfange, mit mir selbst zu reden, habe ich mir kompetente Verstärkung geholt. Zum einen sind das Sabine Müller und Dorit Knieling aus unserer Berliner Landespolitikredaktion und aus der Potsdamer Landespolitikredaktion der Kollege Nico Hecht. Hallo ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, lasst uns am Beginn, wie so oft mal, die Faktenlage vielleicht erstmal begutachten und ein bisschen ordnen, was wir denn eigentlich wissen oder was man wissen sollte, bevor wir nach der Stimmung fragen. Also, Union und SPD auf Bundesebene haben einen Koalitionsvertrag ausgehandelt. Die CSU hat schon gesagt, finden wir super, machen wir so. Bei der CDU muss noch ein kleiner Parteitag am nächsten Montag seinen Segen geben und bei der SPD läuft eine Mitgliederbefragung noch bis Dienstag. Natürlich haben die alle nicht still abgewartet, was dann so ist, dahin, sondern da gab es aus allen Ecken der Parteien seitdem irgendwelche Wortmeldungen von Leuten, die das entweder alle so gut fanden oder sagen, das war doof oder finden wir doof und wir werden nicht zustimmen. Wie sich da die Funktionärinnen und Funktionäre der Parteien äußern, das ist das eine. Die andere Frage ist ja dann aber immer, was sagen eigentlich diejenigen, die keine wichtigen Ämter und Funktionen in ihren Ämtern tragen? Hört euch doch mal an der Basis um, heißt es dann in den Redaktionen gerne. Und das klingt ein bisschen, ich sag mal, einfacher gesagt als getan, denn was ist denn eigentlich die Basis? Und jetzt gucke ich erstmal zunächst hier Sabine und Dorit euch beide an. Wie seid ihr das angegangen? Also wenn man sagt, man hört sich an der Basis um, in diesem Fall die SPD, wie war das?
Na, wir haben uns mit dem Landesvorstand in Verbindung gesetzt und haben mal gefragt, wann so sogenannte Basisveranstaltungen in Gänsebeinchen stattfinden. Das heißt, die Kreisverbände laden ja dann ihre Mitglieder ein, um sich auszutauschen, wie man zum Beispiel mit diesem Koalitionsvertrag umgeht. Die hatten dann eingeladen ins Rathaus Charlottenburg und da waren vom Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf von den 2300, die sie insgesamt haben und sich jetzt stolz brüsten, dass sie mittlerweile wieder der größte Kreisverband in Berlin sind, ungefähr 20, Sabine, waren es ungefähr, waren da angekommen.
Und das waren noch nicht mal alles SPDler. Also ich habe ganz am Anfang einen jungen Mann angequatscht und meinte, können wir schon mal kurz reden? Und er so, ja, aber ich bin nicht in der SPD. Ich so, was machen Sie denn dann hier? Und er so, naja, ist doch total gut, wenn man sich hier einfach mal so informieren kann. Also das waren nicht mal 20 SPD-Mitglieder.
Ja, also es war relativ wenig, aber man muss natürlich sagen, es sind Osterferien und die Einladung war auch relativ kurzfristig, sodass vor allen Dingen auch ältere Menschen da waren. Aber die SPD ist ja auch eine, ich will nicht sagen alte Partei, aber doch sehr
eine rüstige
Partei. Sagen wir mal so, eine rüstige Partei. Also die hatten sich am Donnerstagabend anderthalb Stunden Zeit genommen, hatten sich den Spandauer Bundestagsabgeordneten Klebank eingeladen, der ihnen dann nochmal den Koalitionsvertrag erläutert hat. Und dann ging eine doch sehr interessante und spannende Diskussion los. Ich will jetzt nicht sagen heftig, aber doch sehr interessiert und
Also ich hätte es auch nicht gedacht, dafür, dass da wirklich nur so ein kleines Grüppchen Leute saß, war das schon relativ lebhaft. Die hatten schon alle Meinung.
Was ihr da genauer erlebt habt, darüber werden wir uns gleich noch vertieft unterhalten. Ihr wart da zu zweit da, weil die eine, Sabine, du hast dich sozusagen für den Hörfunk gleich früh um ein Stück bemüht und Dorit, du hast das Ganze fürs Fernsehen aufgearbeitet. Nico, aber mal die Frage, wie seid ihr das in Brandenburg denn angegangen, um euch an die sogenannte Basis ranzuwanzen?
Naja, das war natürlich auch bei uns in Brandenburg leichter mit der SPD. Da kann man das, weil sie ja sich selber treffen wollten in ihren Ortsvereinen oder Parteibezirken, ich sag mal so, wie der Sozialforscher das als ideal beschreiben würde, machen, konnte man das machen, nämlich in teilnehmender Beobachtung, oder? Also habt ihr ja eben schon beschrieben, die Ortsvereine treffen sich. Man kann einfach fragen, sie sind auch total offen, auch bei uns hier in Brandenburg jedenfalls gewesen, dass man dabei sein kann und mal lauschen kann, was brennt den Genossen da eigentlich auf der Seele. Und wir waren zum Beispiel in Bad Belzig an einem Abend, der ebenfalls sehr, sehr lebhaft, nicht ganz so viel besucht, aber das sind ja auch kleine kleinere Orte bei uns in Brandenburg. Auch da haben wir eine Bundestagsabgeordnete zugeschaltet, Sonja Eichwede, die ebenfalls so aus ihrer Warte das Ganze geschildert hat. Und dann ging das da los, gute 2 Stunden, viel Redebedarf, vor allen Dingen sehr positiv, ziemlich optimistisch auch für meine Begriffe und auch realistisch einschätzend. Aber Thorsten, wir reden ja noch drüber.
Ja, genau. Also du hast schon gesagt, viel Positives. Dann gebe ich dieses Stichwort doch direkt mal weiter an euch beide. Wie war das in Berlin da, die Grundstimmung bei der SPD mit Blick auf die mögliche neue Regierung und dem, was da schriftlich vorliegt in Gestalt des Koalitionsvertrags?
Also grundsätzlich war schon die Mehrheit für diesen Koalitionsvertrag, das hat man gehört. Die meisten hatten auch schon abgestimmt und haben auch relativ klar durchblicken lassen, wie sie abgestimmt haben. Aber das war kein Hurra-Patriotismus. Also ziemlich viele haben auch gesagt, ja, ich habe mir das nicht leicht gemacht. Es war ein Mann da, ein Rentner, der hat sich vor allem beim Thema Migrationspolitik, hat er gesagt, ist ihm das schwer gefallen. Er hat gesagt, was ist denn eigentlich zum Beispiel mit den Helfern aus Afghanistan, die der Bundeswehr da im Krieg geholfen haben. Die hatten eigentlich eine Aufnahmezusage, ist jetzt unklar, ob das kommt. Hat er gesagt, wie können wir das denn machen? Auch der Kreisverbandschef, Kian Niromant, also es waren nicht immer nur die kleinen Basisleute, sondern natürlich auch die Funktionäre haben was gesagt. Der hat auch gesagt, dieser Teil, den findet er echt schwierig im Koalitionsvertrag. Er hat gesagt, das ist teilweise populistisch, was da drin steht. Zum Beispiel dieser Begriff Rückführungsoffensive für Leute, die hier hingekommen sind, für Geflüchtete. Hat er gesagt, das können wir doch eigentlich nicht gutheißen. Da gab es auch Widerspruch zu. Nee, man müsse doch klare Sprache haben. Also da wurde schon relativ deutlich diskutiert bei Niromant, der ja immerhin auch mal hier SPD-Chef werden wollte. Also schon echt ein Funktionär ist und auch eine andere Funktionärin aus dem Kreisverband. Die haben übrigens beide gesagt, sie haben noch nie bei einer SPD-Mitgliederbefragung über einen Koalitionsvertrag mit Ja gestimmt. Aber diesmal tun sie es, weil sie gesagt haben, wir haben eigentlich keine Alternative und weil Sie auch gesagt haben, die SPD hat schon viel rausgeholt, inhaltlich und personell.
Wollte ich nämlich gerade fragen, wie Sie es dann begründen, wenn man auf der einen Seite sagt, oh, da haben wir eigentlich Bauchschmerzen, aber gleichzeitig dann doch so ein Ja von sich gibt.
Also es war das Argument, dass man sowohl quantitativ als auch qualitativ viel rausgeholt hat. Die SPD kriegt ja 7 Ministerien, also zieht fast gleich auf mit der Union und das finden Sie schon sehr gut. Vor allen Dingen, dass auch das Bauministerium in SPD-Hand geht und bleibt und das Justizministerium, gerade das Justizministerium, da ist ja so eine, das ist ja so der Klassiker, die Mietpreisbremse ist ja ein Herzblutstück der SPD und das ist ja in der Ampel gerade durchs Justizministerium blockiert worden, nämlich durch die FDP und jetzt hofft man, dass man, wenn man das Justizministerium besetzt, dass man dann eben solche Gesetzesänderungen oder Verlängerungen auch durchkriegen kann und das sind eben so Argumente, wo dann die Basissozialdemokraten sagen, wir haben doch ganz viel erreicht in diesem Koalitionsvertrag und deswegen müssen wir da zustimmen und dann kommt ja immer noch im Hintergrund die Angst, wenn wir das jetzt nicht machen, was passiert denn eigentlich dann? Dann gibt es vielleicht eine CDU-Minderheitsregierung, die ist so instabil, das kann einfach nicht funktionieren.
Oder toleriert von der AfD dann möglicherweise. Und toleriert von der AfD,
ne? Die dann sozusagen durch die Hintertür mit an die Macht kommt. Oder es gibt Neuwahlen und dann, was ist dann das Ergebnis der SPD? Das wird dann noch desaströser als die letzte Wahl mit 16%. Also da sind schon sehr, sehr viele taktische und strategische Überlegungen dabei gewesen, dass man diesem Koalitionsvertrag mit schwerem Herzen und großem Bauchkrummeln aber doch zustimmt.
Und diese Themen spielten auch in Bad Belzig dann eine Rolle, Nico?
Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, als wäre man da jetzt in Jubelschreien ausgebrochen. Aber wenn ich sage, dass da die positive Stimmung überwiegt, dann ist das genau das, was Dorit jetzt auch gerade angesprochen hat. Man weiß einfach, für die 16% im Wahlergebnis hat man da ganz schön viel reingepackt bekommen in diesen Koalitionsvertrag, auch wenn man da mit vielen, vielen Sachen immer noch Bauchschmerzen hat. Da ist man schon auch ziemlich realistisch. In Brandenburg sind die Themen gute Löhne für die Arbeit, die Renten oder die Altersabsicherung traditionell ein wichtiges Thema. Da hat man ja einiges leisten können. Das schreibt man sich als dickes Plus der SPD aufs Konto jetzt. Auf der anderen Seite gab es auch Stimmen. Ein jüngerer Mann zum Beispiel war sehr, sehr unzufrieden mit dem großen Gewicht, was das Migrationspaket das Plus an Härte in diesem Bereich hat, im Gegensatz dazu er aber gar nichts findet beim Antreten gegen den Rechtsextremismus, wo man ja nun wirklich nicht mehr sagen kann, dass das gerade kein Thema ist. Das ist eine Fehlstellung, wie er mir erklärt hat, die man dann vielleicht als Kröte, auch als dicke Kröte in dem Moment schlucken muss. So sieht er das.
Was man ja immer noch dazu sagen muss, ist, die ersten Wortmeldungen, die es kurz nach Abschluss des Koalitionsvertrags gab, die kamen von den Jugendorganisationen und die Jusos sowohl in Berlin als auch in Brandenburg haben gesagt, nö, lehnen wir eigentlich ab. Hat euch insofern jetzt überrascht, wie sagen wir so, bei allen Bauchschmerzen, die es vielleicht bei dem einen oder anderen Thema gibt, doch dann letztendlich irgendwie so die Zustimmung ist, Nico?
Nee, das hat mich tatsächlich nicht wirklich überrascht, weil die SPD in Brandenburg ist schon traditionell eher ein konservativer Landesverband. Und dass die Jugend da voranprescht und mit vielen Dingen gerade bei der Migration Bauchschmerzen hat und sagt, das tragen wir absolut gar nicht mit, das färbt nicht auf die älteren Mitglieder in dem Landesverband ab. Das hatte ich so schon vorher auf dem Zettel.
Und ihr? Also die Jusos in Berlin sind ja schon immer sehr, sehr links gewesen und auch sehr, sehr aufmüpfig. Und die sind natürlich dagegen. Und wir haben ja auch mit einer der Landesvorsitzenden gesprochen und die sagt, da ist so viel drin, was wir alles nicht schlucken können und deswegen sind wir dagegen. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, dass sie mit der Aufweichung des 8-Stunden-Tages überhaupt nicht einverstanden ist mit der Migrationspolitik und dass deswegen sie dagegen sind. Aber die Jusos sind ja jetzt nicht die große Kraft in der Berliner SPD. Also die älteren Mitglieder sind ja da Mitglieder stärker als die Jusos. Deswegen würde ich eher sagen, dass der Landesverband doch eher in Richtung Zustimmung hingeht, aus den Gründen, die wir ja schon erklärt haben.
Genauso würde ich es auch sehen, wobei man auch tatsächlich bei dieser Veranstaltung, wo wir beide waren, Dorit in Charlottenburg, da im Rathaus, da ist schon klar, dass bei vielen es wirklich Wut im Bauch gibt. Teilweise gibt es auch Sorgen. Also Wut im Bauch war zum Beispiel eine Frau, die hat sich fürchterlich aufgeregt, was den Umgang mit den beiden Parteivorsitzenden SPD im Bund angeht, mit Lars Klingbeil und Saskia Esken. Die hat dann von einer Wanzerei der Männer gesprochen. Also Lars Klingbeil ist ja mittlerweile auch Fraktionsvorsitzender. Ich meine, der hat zusammen mit Saskia Esken dieses sehr schlechte Wahlergebnis, 16% für die SPD eingefahren. Und bei Saskia Esken sagen die Leute reihenweise, also die darf aber bloß nicht ins Kabinett. Also das fand diese Frau ganz furchtbar. Und dann gab es noch einen Mann, der hat sozusagen den Bogen geschlagen von der SPD zur Union und hat gesagt, das, was er da gerade sieht, dass jetzt schon wieder so über die Auslegung dieses Koalitionsvertrags gesprochen wird. Also zum Beispiel die Frage, kommen wirklich 15 Euro Mindestlohn? Was ist eigentlich, sind Steuererhöhungen ausgeschlossen oder nicht? Was ist eigentlich mit Zurückweisungen an den Grenzen? Der hat gesagt, wenn das jetzt hier schon wieder so losgeht, wie das in der Ampel geendet hat, nämlich mit dauerndem öffentlichen Streit, dann sieht er total schwarz. Und das muss man sagen, das sehen schon manche in der Berliner CDU auch ganz genau. Und auch hochrangige Leute.
Schwarz ist ein gutes Stichwort, um mal kurz die Partei zu wechseln, um mal von der SPD zur CDU zu gucken. Nico, ihr habt unter anderem mit der Jungen Union in Potsdam gesprochen.
Genau, also die Junge Union, wir haben vor allen Dingen immer mal wieder Kontakt gehalten zu Laura Strohschneider, der Vorsitzenden der Jungen Union in Brandenburg. Und wenn man mit ihr im Gespräch über die letzten Wochen so ein Stück weit nochmal Revue passieren lässt, dann bemerkt man, was für eine Stimmungskarriere das eigentlich gemacht hat da in der Jungen Union. Also gerade wenn man sich erinnert an die Nachrichten, die aus den eigentlich noch geschlossenen Verhandlerkreisen zum Koalitionsvertrag hinausgetragen wurden. Da war eine riesige Enttäuschung über das Kippen der Schuldenbremse, über die Kreditaufnahme. Also Laura Strohschneider hat uns das auch so aus dem Innenleben beschrieben, was für eine Achterbahnfahrt die jungen Wahlkreis-Wahlhelfer, Wahlkämpfer da durchgemacht haben, die ja praktisch dann eben auch an Ständen oder eben an Türen für den Politikwechsel geworben haben, ne, und dann versichert haben, also so ein Kippen der Schuldenbremse, das wird es mit uns nicht geben, um dann praktisch vom eigenen Parteivorsitzenden, vom Bundesvorsitzenden selber eine Nase gedreht bekommen zu haben. Also da war schon richtig viel Enttäuschung. Und jetzt überwiegt dann doch eigentlich der Eindruck, also wir haben da richtig viele Punkte gemacht und das trägt schon deutlich CDU-Handschrift. Das ist eine ganz erstaunliche Karriere, die Mitglieder der Jungen Union in Brandenburg da stimmungsmäßig hingelegt haben in den letzten Wochen.
Und in Berlin ist es so, dass die Berliner CDU was gemacht hat, was sie relativ singulär erscheinen lässt im Reigen der Landesverbände. Sie haben nämlich einfach, obwohl es gar nicht vorgesehen war, die Mitglieder befragt. Man muss zwar fairerweise sagen, die befragen öfter mal zu verschiedenen Themen ihre Mitglieder, aber in diesem Fall zum Koalitionsvertrag, das ist schon einigermaßen pikant, Sabine.
Ja, schon, weil sie tatsächlich nicht nur relativ singulär, sondern sie waren der einzige Landesverband, der das gemacht hat. Und ja, es stimmt, 2013 haben sie das auch schon mal gemacht und so. Aber wenn man natürlich weiß, und das wissen wir alle und das haben wir ja auch im Podcast schon öfter erzählt, dass sich Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner und CDU-Chef und Kanzleranwärter Friedrich Merz nicht besonders grün sind, dann war natürlich klar, dass gefragt wurde, ist das jetzt der Tritt vors Schienbein von Friedrich Merz? Da haben sie, wie gesagt, mit Hinweis darauf, dass sie sowas öfter machen, natürlich gesagt, nein, überhaupt nicht. Wir wollen einfach nur wissen, was unsere Mitglieder denken, auch wenn die Bundes-CDU keine Mitgliederbefragung durchführt.
Aber es war mit einem gewissen Risiko behaftet, weil es gab ja durchaus Leute, die gesagt haben, naja, so toll finden die CDUler es vielleicht auch nicht, was da verhandelt wurde.
Ja, es tun sie auch nicht. Und wir hören das ja auch aus anderen Teilen der Republik. Da treten teilweise ganze Stadtverordnetenleute aus der CDU geschlossen zurück, weil sie das alles so furchtbar finden. In Berlin würde ich jetzt sagen, blaues Auge, naja, ist vielleicht zu viel. Also wer mit einer 3 zufrieden ist, mit einer Schulnote 3, genau, weil es dürfen ja richtig Schulnoten vergeben werden. Also insgesamt im Durchschnitt mit Schulnote 3 bewertet dieser Vertrag. Es ist natürlich auch zu Sachfragen gefragt worden. Da gab es teilweise auch große Zustimmung, zum Beispiel, dass man sagt, das Bürgergeld wird abgeschafft, wird durch was anderes ersetzt. Mehr als 80% haben gesagt, finden sie richtig. Oder naja, da die Wirtschaft soll von Bürokratie entlastet werden, auch mehr als 80% Zustimmung. Aber Enthusiasmus sieht halt auch anders aus. Also ich gucke hier gerade nochmal auf meine Zahlen. 9,6% haben gesagt, ausdrücklich Zustimmung zu dieser schwarz-roten Koalition. Und etwas mehr als die Hälfte hat dann gesagt, naja, das sei die vernünftigste Koalitionsoption.
Note 3 habe ich früher mal von Lehrern bekommen, so von Fachlehrern, die sich nicht mehr erinnern konnten, wer ich eigentlich bin. Irgendwie, wo sie dann dachten, das tut dann auch nicht weh, wer wird sich schon beschweren, wenn es nicht stimmt. Dorit, aber das Stichwort hier Austritte und Austrittswelle fiel auch schon gerade. Das ist in Berlin nicht zu hören bei der CDU. Nicht?
Nein, wir haben ja im Landesverband nachgefragt. Also es gibt keine Austrittswelle, im Gegenteil. Also na gut, man hat 38 Menschen mehr registriert im März. Das ist jetzt auch nicht eine Rieseneintrittswelle, aber im Prinzip ist es ein Nullsummenspiel. Unterm Strich ist also keine Flucht in der Berliner CDU. Aber wenn man sich die Zahlen nochmal anguckt von dieser Mitgliederbefragung, es gibt 12.500 Mitglieder und 1.400 haben sich beteiligt. Da kann man jetzt wirklich von Euphorie für Interesse für den Koalitionsvertrag und die Bewertung nicht wirklich reden. Man muss allerdings auch sagen, die Kehrtwende von Friedrich Merz bei der Schuldenbremse und der Lockerung, die ist offenbar in Berlin sogar gebilligt worden, weil die Mehrzahl hat gesagt, das ist richtig so. Nun muss man ja auch sehen, Berlin hat riesige Investitionsstaus und ist jetzt in der Regierung. Und hat natürlich ein großes Interesse, dass ganz viel Geld jetzt auch in die Kommunen umgelenkt wird und dass wir... Ja, wir haben hier gerade eine Brücke abgerissen, dass man und ganz viele Schulen sind marode. Also dass endlich Geld auch in den Kommunen ankommt und man hier diesen Sanierungsstau endlich abbauen kann. Und deswegen folgt man da wahrscheinlich auch dieser Kehrtwende von Friedrich Merz.
Na, und Kai Wegner sagt es ja schon seit Monaten, fast schon Jahren kann man sagen, sagt er, wir müssen ran an die Schuldenbremse. Also auch als Friedrich Merz das noch weit von sich gewiesen hat.
Jetzt da ist man in Brandenburg ganz anderer Meinung. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viel Ärger schon sehr früh, als die Nachricht kursierte. Da sind viele, viele Mitglieder richtig auf der Palme gewesen. In Potsdam-Mittelmark, der Kreisverband, hat im Brief sich direkt an Friedrich Merz gewendet und ihm mitgeteilt, dass man da super verärgert ist, langjährige Mitglieder tatsächlich ausgetreten ist, dass man sich gar nicht mehr repräsentiert sieht. Und also da waren die Verhältnisse schon deutlich anders.
Jetzt ist das eine, was auf viel beschriebenen Seiten Papier in einem Koalitionsvertrag steht, eine Rolle spielen ja aber auch manchmal so atmosphärische Fragen oder auch, sagen wir mal, grundsätzliche Haltungen. Beispielsweise, das wird in dieser Legislatur eine Rolle spielen, die Frage, wie geht man denn als Regierungskoalition mit einer oppositionellen AfD um? Da gibt es einen Jens Spahn in der CDU, der für viele auch zur Reizfigur geworden ist, der da, sagen wir mal, positiv Pragmatismus an den Tag legen will und andere, die sagen, nee, wir müssen da auch so diese viel zitierte Brandmauer aufrechterhalten. Hat denn das bei den Veranstaltungen an der Basis auch eine Rolle gespielt? Wie war das bei dir, Nico?
Das hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Gerade die CDU in Brandenburg ist ja bei der Frage auch ziemlich zwiegespalten, also zumindest zwiegespalten. Zwei Lager gibt es da mindestens. Eins um die Vorsitzenden Jan Redmann und den Generalsekretär Gordon Hoffmann, die da immer wieder darauf verweisen, wir haben einen klaren Beschluss, wir gehen da in keine Zusammenarbeit. Und dann gibt es aber auch so Leute wie die neue Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig aus Potsdam-Mittelmark, die sich schon im Vorfeld der Wahl ja geäußert hat. Also Leute, diese Brandmauer wäre ihr zutiefst undemokratisch und dann hieß es, wenn die Leute eine Koalition aus rechts und der Mitte wollen, dann müssen sie sie eben auch bekommen. Das ist ja ihr ausgelegt worden, zumindest als eine Befürwortung von einer CDU-AfD-Koalition, was sie auch gar nicht wirklich so strikt dann wieder zurückgewiesen hat. Und natürlich hat das jetzt auch dann Auswirkungen auf die Diskussionen an der Basis. Da sieht man das auch geteilt. Also es gibt die Stimmen, die die Brandmauer stark machen, aber es gibt auch, und das immer mehr, glaube ich, die Leute, die sagen, lass uns so einen Zwischenweg finden, dass so oft, da befindet man sich dann so auf halbem Weg zu Jens Spahn, dass man also sagt, lasst uns das mitnehmen, wenn die AfD bei sachlichen Anträgen im Bundestag dazu stimmt, dann tüten wir das ein. Wir können auch Ausschussvorsitzende an die AfD abgeben, wenn es, so war dann der Zungenschlag, nicht allzu sensible Themen berührt. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Und darüber hinaus soll es dann aber keine weitere Zusammenarbeit geben. Das, glaube ich, so kann man das, die Stimmungslage dazu zumindest so zusammenfassen.
Und wie war es in Berlin?
Also ich würde sagen, in Berlin ist bei der CDU die Stimmungslage sehr viel klarer. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner hat mehr als einmal gesagt, mit der AfD gibt es keinerlei wie auch immer geartete Zusammenarbeit. Also das sagt er natürlich erstmal fürs Abgeordnetenhaus. Aber ich habe auch mit also wirklich hochrangigen CDU-Leuten in Berlin gesprochen, die, du hast es eben erwähnt, Jens Spahn, der mutmaßlich Fraktionsvorsitzender der Union wird im Bundestag, die sagen, das passt ihnen überhaupt nicht. Also da haben sie Sorge dafür, was für einen Kurs, was für einen doch sehr, sehr rechten Kurs in der CDU, in der Union Jens Spahn vermutlich vorantreiben wird.
Und hat das bei der SPD am Abend eine Rolle gespielt?
Es hat eine Rolle gespielt, weil natürlich mit Sorge betrachtet wird, dass die AfD immer weiter zulegt und ja auch in der letzten Umfrage, die der Tagesspiegel gemacht hat, sowohl die SPD als auch die CDU verloren haben. Und man hat natürlich Sorge, dass die AfD immer weiter wächst. Und deswegen gab es auch Stimmen auf dieser Versammlung, die gesagt haben, wir müssen doch endlich mal aufarbeiten, warum die SPD immer weiter verliert. Weil sie haben ja nun bei jeder Bundestagswahl und auch bei der Abgeordnetenhauswahl eingebüßt. Und dann hieß es ja immer, wir müssen das aufarbeiten und wir müssen gucken, wohin gehen unsere Wähler und wie kriegen wir sie wieder zurück. Bloß so richtig aufgearbeitet ist es nie geworden. Also alle warten da immer noch drauf, dass die Partei sich mal besinnt und Ursachenforschung betreibt. Aber wahrscheinlich ist es so umfassend, dass man regieren will, dass man gar nicht mehr dazu kommt, sage ich jetzt mal ganz böse, dass man sich mit den eigenen Wählern und mit den eigenen Mitgliedern beschäftigt.
Wobei in der Debatte auch wirklich klar geworden ist, wie schwierig das natürlich ist. Also ich hatte vorhin schon mal kurz die Widerrede, als es um das Thema Migrationspolitik ging, wo der eine Mann gesagt hat, naja, man muss aber doch auch auf die Sorgen der Menschen eingehen und so weiter, dass sie uns nicht immer weiter abwandern zur Union oder auch zur AfD. Ein anderer hat aber auch gesagt, uns muss klar sein, egal was Union und SPD machen in dieser Legislaturperiode, wenn die denn so kommen mit dieser schwarz-roten Regierung, das wird nie genug sein für die Anhänger der AfD. Die werden immer mehr wollen. Und es fiel auch das Argument, wir können denen auch eigentlich gar nichts richtig anbieten, weil die sind postfaktisch. Also die leben in einer anderen Realität. Das ist nicht unsere Realität, sondern die sehen ganz andere Dinge in der Blase, in der sie leben. Also eigentlich fand ich das schon relativ pessimistisch, was da teilweise gesagt wurde, weil sie nämlich, glaube ich, wirklich eigentlich keine Ahnung haben, was man so richtig machen kann.
Ja, und eine gewisse Hilflosigkeit, ne? Also man guckt auf jedes Mal wie das Kaninchen auf die Schlange, erstarrt vor Angst und die AfD reibt sich die Hände und greift immer weitere Wähler ab. Also da war auf diese Versammlung der Sozialdemokraten in Charlottenburg doch schon sehr große Sorge auch rauszuhören.
Also die Bundesrepublik, das Land steht vor einer neuen Regierung. Vielleicht auch das nochmal zu den Fakten. 328 Sitze haben Union und SPD im Bundestag. 316 bräuchten sie für eine Mehrheit. Das sind gerade mal 12 über den Durst. Aber man muss dazu sagen, Berlin und Brandenburg haben zusammen auch nur 17 Abgeordnete. Die müssten schon komplett mit Nein stimmen, damit man sagen könnte, sie seien das Zünglein an der Waage. Insofern schauen wir mal, wie das durchgeht. Danke euch dreien für eure Einschätzungen. Dore Knieling und Sabine Müller aus unserer Landespolitikredaktion hier in Berlin und Nico Hecht aus der Redaktion in Potsdam.
Bitteschön.
Gerne.
Und Sabine bleibt noch bei mir, denn wir haben noch ein kleines Bonusthema aus Berlin. Chancel Kieseltepe, die Arbeitssenatorin von der SPD, hat davon sich reden gemacht. Was war da los? Das klären wir jetzt im Podcast. Eigentlich sah das Anfang der Woche doch ganz harmlos aus. Da wollte die Arbeitssenatorin Chancel Kieseltepe, SPD, darüber informieren, wie es um die Ausbildungsplätze in Berlin steht. Hintergrund ist, im Koalitionsvertrag haben SPD und CDU vereinbart, dass es eine Ausbildungsplatzumlage für Unternehmen geben soll, wenn die es nicht schaffen, binnen einer bestimmten Frist 2000 Ausbildungsplätze zu schaffen. Und um schon mal zu spoilern, diese Latte wird die Berliner Wirtschaft wahrscheinlich nicht bis zum Jahresende überspringen. So. Und damit begann unversehens ein kleiner Tumult in der Landespolitik. Sabine, mitten in den Ferien, erzähl mal.
Ja, genau. Wir haben als Presse von der Arbeitssenatorin Informationen bekommen, also nicht nur der RBB, sondern die gesamte Berliner Presse, was sie jetzt eben gedenkt zu tun beim Thema Ausbildungsplatzumlage. Wer sich jetzt fragt, was ist das eigentlich? Du hast es schon gesagt, es steht im Koalitionsvertrag drin. Man hat eben gesagt, naja, Berlin müsse doch bedarfsgerecht ausbilden, weil in den letzten Jahren gab es da immer wieder ein Gap zwischen Leuten, die eine Ausbildung gesucht haben, Plätzen, die angeboten wurden. Im letzten Jahr zum Beispiel 3.700 junge Leute sind ohne Ausbildungsplatz geblieben. Es gab aber auch unbesetzte Ausbildungsplätze. Also manchmal passt es einfach nicht zusammen, Bewerber und Ausbildungsplatz. Aber da war im Koalitionsvertrag schon festgelegt, da müssen wir ran. Und gesagt wurde, die Berliner Wirtschaft soll 2000 neue, also wirklich ganz neue Ausbildungsplätze schaffen, Ausbildungsverträge abschließen. Und wenn das nicht klappt, dann hieß es im Koalitionsvertrag erst noch bis zum 30. April 2025, also das wäre jetzt nächste Woche gewesen, dann komme eben diese Ausbildungsplatzumlage. Später hat man dann gemerkt, zum 30. April, da haben wir ja gar nicht die aktuellen Zahlen, die wir eigentlich bräuchten. Also machen wir es lieber zu Ende 2025. Also der Zeitplan wurde so ein bisschen geschoben, aber die Ansage war klar. Und im Koalitionsvertrag steht auch drin, direkt nach der Regierungsbildung soll an der Arbeit mit einem Gesetzentwurf begonnen werden und der soll dann durch den Senat. Also so gesehen ist die Arbeitssenatorin von der SPD eigentlich schon 2 Jahre zu spät dran. Aber trotzdem gab es Ärger. Aber vielleicht noch eins ganz kurz, weil ich hatte ja gefragt, was ist denn eigentlich diese Ausbildungsplatzumlage? Also die Idee dahinter ist, wenn zu wenig Betriebe in Berlin ausbilden, das sind nur knappe 11%, im Bundesdurchschnitt sind es fast doppelt so viele, und die das eben nicht schaffen, genug Ausbildungsplätze anzubieten, dann muss man sie. Die einen sagen, man muss die Unwilligen zwingen, die anderen sagen, man muss die, die ausbilden, belohnen. Und das könnte dann, wenn es kommt, so aussehen, dass tatsächlich alle Betriebe in Berlin in einen Topf einzahlen und die Betriebe, die ausbilden, bekommen daraus Geld zurück, eben als Belohnung dafür, dass sie ausbilden. Ausgenommen wären so Branchen wie der Bau oder die Schornsteinfeger, weil da gibt es schon eine Ausbildungsplatzumlage, allerdings nicht gesetzlich verordnet, sondern da haben die Tarifparteien gesagt, das ist das, was wir wollen.
So. Und die Arbeitssenatorin hat das also vorgestellt, hat gesagt, wie sie das sich vorstellt mit dem Gesetz, und das hat dann ja unerwartet oder doch erwartet Wellen geschlagen?
Eigentlich schon ein bisschen erwartet, denn es ist relativ schnell klar geworden, dass da nicht viel Absprache im Vorfeld es gegeben hat. Nun könnte man sagen, naja, stand doch im Koalitionsvertrag schon seit 2 Jahren drin, wussten doch alle, dass es kommt, ja. Aber Janse Kisseltippe, die Arbeitssenatorin, hat das in die Senatsabstimmung gegeben. Und ehrlich gesagt, so wie ich das mitkriege, nicht nur der CDU nicht vorher Bescheid gesagt, sondern auch in der eigenen SPD den Leuten nicht wirklich. Und wer sich dann geäußert hat, und das fand ich wirklich bemerkenswert, war der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU.
Der eigentlich im Urlaub ist.
Der im Urlaub ist und auch da haben wir im Podcast, glaube ich, schon oft drüber gesprochen, dessen eigentlich großes Mantra ist ja immer, kein Streit in der Öffentlichkeit, auch immer in Abgrenzung zur vorherigen rot-grün-roten Regierung hier in Berlin. Und der hat sich eben aus dem Osterurlaub geäußert. Der Name Kisseltippe fiel in diesem kurzen schriftlichen Pressestatement nicht. Aber es fiel unter anderem der Satz, jetzt sei doch der falsche Zeitpunkt, diese Ausbildungsplatzabgabe, nennt er sie übrigens auch, klingt mehr nach Strafabgabe, also diese Ausbildungsplatzabgabe jetzt vorzubereiten in diesen wirtschaftlichen Zeiten und wo es die Unternehmen so schwer haben. Und das fand ich schon eine bemerkenswert deutliche öffentliche Rüge. Hier in Berlin gehen viele davon aus, dass er Druck bekommen hat aus seiner CDU-Fraktion, da einfach mal klar zu sagen, so geht's nicht.
Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, wie du es getan hast, naja, eigentlich vermeidet er den öffentlichen Streit. Auf der anderen Seite kann man sagen, ich glaube, die Einzige, mit der er sich durchaus schon mal öffentlich mehr oder weniger in einer gewissen Art und Weise gezofft hat, war Frau Kisseltepe bei der Bezahlkarte für Geflüchtete. Denn da waren sie sich ja auch nicht einig und das haben sie zum Teil auch sehr offen auf der Bühne ausgetragen. Also fühlte er sich da einfach nur getriggert, weil es wieder die Senatorin war, mit der er am wenigsten zurechtkommt? Oder wie würdest du das interpretieren?
Das mag da schon auch eine Rolle gespielt haben, denn bei dieser Bezahlkarte, wo es ja darum geht, dass Geflüchtete kein Bargeld mehr bekommen, sondern oder praktisch kein Bargeld, sondern damit sie das zum Beispiel nicht auch in die Heimat schicken können als Anreiz und so weiter. Ja, da war relativ klar, dass die beiden da nicht auf einer Linie sind. Und in Berlin ist die Bezahlkarte auch bisher nicht gekommen. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht mal wieder drin, die soll aber doch bitte bundesweit kommen. Also auch da steht, glaube ich, schon das nächste Thema an. Und was wir, glaube ich, auch merken, auch jenseits von Wegner und Kisseltippe, es ist zwar noch 1,5 Jahre hin bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl im Herbst 26, aber ich glaube, wir sind langsam schon wieder im Wahlkampf. Und da wollen sich Leute halt positionieren.
Aber ist eigentlich ein bisschen früh, oder? Sieht nicht so aus, als ob das, ist das strategisch so gewollt von irgendeiner Seite, oder sind da jetzt beide so ein bisschen unversehens reingestolpert? Denn anderthalb Jahre Wahlkampf durchzuhalten, das muss man ja erstmal bringen.
Das muss man tatsächlich bringen. Ich finde es auch, also wenn das tatsächlich, so wie es aussieht, so ohne Information der anderen gelaufen ist. Ich finde es nicht so klug von Cansel Kizil-Tepe, wo man ja auch immer sagen muss, dass sie auch genannt wird als eine, die möglicherweise nächste SPD-Spitzenkandidatin werden könnte für die nächste Abgeordnetenhauswahl. Ob das die Sozialdemokraten tatsächlich noch so sehen, der Fraktionschef Rahat Saleh hat sie angeblich damit im Hinterkopf geholt als Arbeitssenatorin. Sie hat jetzt aber viele nicht überzeugt mit ihrer Performance. Also kann schon auch gut sein, dass sie da einfach nochmal eine Duftmarke setzen wollte, dass sie einfach nochmal klar machen wollte, es sieht nicht so aus, als ob wir das schaffen mit den 2000. Und wenn wir tatsächlich einen Gesetzentwurf haben wollen, wenn wir die Abrechnung machen Ende des Jahres, wenn der vorliegen soll und fertig sein soll, klar, dann muss der auch vorbereitet sein. Also da hat sie völlig recht. Da kann Kai Wegner eigentlich auch nicht sagen, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, weil der weiß natürlich auch, obwohl er, bevor er regierender Bürgermeister war oder wurde, keine Verwaltungserfahrung hatte, der weiß natürlich auch, ein Gesetz macht man nicht innerhalb von einer Woche, das muss vorbereitet sein.
Jetzt hat Cansel Kizil-Tepe noch mit einem zweiten Aufschlag, sagen wir mal, Schlagzeilen gemacht. Oh, ja. Der fand jetzt gar nicht so klassisch medial statt, sondern ausgerechnet bei X, vormals bekannt als Twitter. Ich sag mal, Hashtag Nazi-Auto. Sie hat ziemlich direkt Elon Musk angegriffen und das hat ja auch Kritik eingebracht.
Den Chef von X und von Tesla, genau. Also, es gab einen Artikel von rbb24 hier bei uns, der hieß, Hersteller von E-Autos erleben Absatz hoch, abgesehen von Tesla. Und da wurde ganz fachlich, sachlich eben drauf geguckt, wie sieht's aus. Und Cansel Kizil-Tepe hat dann tatsächlich bei X das versehen mit der Frage, wer will denn ein Hashtag Nazi-Auto fahren? Der Hintergrund ist natürlich, Elon Musk ist ein extrem umstrittener Typ, der in den USA zusammen mit Trump da wirklich die Regierung, eigentlich das ganze Land ummodelt. Und ich glaube, es gibt viele, und ich fände das auch nicht völlig falsch, wo man sagen würde, das, was in den USA gerade passiert, das geht schon in Richtung Faschismus. Mit Gerichtsurteile sind uns doch egal. Mhm. Und Trump, klar, dritte Amtszeit steht zwar nirgendwo in der Verfassung, aber kann man doch mal probieren und so weiter. Aber dann eben das mit dem Nazi-Hashtag zu versehen, mit dem Wort Nazi. Das, finde ich, war eine extrem unkluge Geschichte. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, und das macht sie ausgerechnet noch bei Elon Musks Ex, wo klar ist, dass der da ziemlich viele rechtsextreme Positionen einfach mal laufen lässt, solchen Leuten eine ziemlich lange Leine gibt. Also wenn man es schon macht, muss man es auch da machen. Aber ich glaube, da einfach dieser Begriff Nazi-Autos völlig falsch.
Und dementsprechend fiel dann noch das Echo aus.
Ja, vor allem natürlich in Brandenburg. Ne? Ich meine, Stichwort Tesla, Grünheide, also der SPD-Ministerpräsident, also aus der eigenen Partei, Dietmar Woidke, der hat relativ klar gesagt, also das ist einfach eine Aussage, die ist völlig fehl am Platze. Der Wirtschaftsminister Daniel Keller, auch von der SPD, hat gesagt, das muss sie zurücknehmen. So ein Nazi-Vergleich verletze doch die Menschen, die bei Tesla arbeiten. Und das ist total unangebracht. Und auch hier der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hat auch gesagt, das sei doch eine ganz gefährliche Relativierung des Nazi-Terrors und damit auch des Holocaust, und hat gesagt, also die Senatorin müsse doch ziemlich schnell klar machen, dass sie das nicht gewollt hat.
Also, und sie hat dann nochmal nachgelegt und auch nochmal relativiert, muss man sagen, nicht? Also der ursprüngliche Tweet Post, ja, genau, der ursprüngliche Post, den hat sie gelöscht, nicht?
Ja, genau, es gibt da jetzt einen neuen, und manche würden es wahrscheinlich eine Non-Apology nennen. Sie hat ein bisschen was versucht zu erklären, also dass Tesla gerade die Absatzflaute hat, weil eben die Kunden mit dem Unternehmen jetzt die rechtsextremen Positionen von Elon Musk verbinden. Und hat nochmal gesagt, an dieser Einschätzung von Elon Musk als problematischem Typ hält sie auch ausdrücklich fest. Und hat aber gesagt, natürlich, selbstverständlich bedeutet das nicht, dass sie die Mitarbeitenden oder auch die Kunden von Tesla für diese politischen Positionen verantwortlich macht. Also es gibt Leute, also genug Leute auch, die sagen, naja, also eine Entschuldigung ist das nicht, weil sie sagt, ja, halte eindeutig an Musk fest. Auch die SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat zum Beispiel gesagt, man kann persönlich von Musk halten und auch sagen, was man will, aber so sei es eben nicht gegangen. Wer sich relativ versöhnlich geäußert hat, war Dirk Stettner, der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, der auch gesagt hatte, sie solle das bitte löschen. Er fand es gut, dass Cansel Kizilteppe jetzt den ursprünglichen Post gelöscht hat und hat dann auch gesagt, also er gehe fest davon aus, dass Kizilteppe eben nicht den Holocaust relativieren wolle und hat gesagt, er selbst könne auch die Kritik an Musk ziemlich gut nachvollziehen.
Also wenn wir jetzt mal einen vorläufigen Strich drunter ziehen, so ein bisschen ist das ja schon durchgekommen. Falls da eine gewisse Strategie dahinter gesteckt haben sollte, mal wieder auf sich aufmerksam zu machen, so richtig aufgegangen zugunsten von Frau Kizilteppe ist die Rechnung nicht, oder?
Glaube ich nur, wenn man sagt, all news is good news. Also Hauptsache, man macht überhaupt Schlagzeilen. Aber das war zu negativ diese Woche, würde ich sagen, ja.
Ja, hätten wir das also auch geklärt. Dann sage ich mal Haken dran für diese Woche an Ausbildungsplatz, Umlage und Nazi-Autos. Und nochmals vielen Dank an dich, Sabine.
Ich danke dir.
Und das war die Spreepolitik für heute. Zum Schluss wie immer noch ein Tipp, wo es was weiterzuhören gibt im großen RBB-Kosmos. Meine Empfehlung diesmal Kim und Klaus, der Podcast der Kolleginnen und Kollegen von 88.8 mit Kim Fischer und Klaus Wowereit. Den einen, Klaus Wowereit, kenne ich als landespolitischer Berichterstatter noch gut aus seiner Zeit als regierender Bürgermeister. Die andere, Kim Fischer, ja, die kenne ich noch aus einer Zeit, als sie noch gar nicht so hieß und Ende der 90er gerade bei einem privaten Fernsehsender als Volontärin erste Moderation Schritte machte und ich als Studi ihre Moderationstexte schreiben durfte. Aber das ist eine andere Geschichte. Lange, lange her. Jedenfalls unterhalten sich die beiden, Kim und Klaus, über alles, was ihnen in die Quere kommt. Politik, Kultur, Alltagsirrsinn und das ist höchst unterhaltsam. Kim und Klaus, jeden Freitag eine neue Folge in der ARD-Audiothek, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Danke für heute, sagt Thorsten Gabriel.